Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, Jesus, du bist unser Friedefürst, du bist unser Messias, unser Heiland, unser Gott, den wir lieben, den wir ehren, den wir anbeten, dem wir gehorchen wollen und durch den wir ja auch Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und bitten dich, dreieiniger Gott, dass du wirkst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du mir hilfst beim Reden und uns allen beim Hören. Lass es deine Worte sein. Bitte, ja, wirke du und hilf uns. Amen. Diese Woche durfte man beim Adventskalender das erste Türchen öffnen. Ich weiß nicht, ob du Türchen geöffnet hast. Darf ich mal fragen, wer von euch denn einen Adventskalender hat? Ja, das ist nicht gar nicht mal so viele. Vielleicht 20 Hände, die da nach oben gegangen sind. Aber gut, wir sind ja auch aus dem Kinderalter raus. Da ist es nochmal was anderes. Wir haben als Familie einen Adventskalender. Freuen uns da auch immer drüber. Und ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, für Hannah einen Adventskalender zu machen. Ich habe da digital Collagen erstellt und die dann so als Fotos oder als Karten ausgedruckt. Und ich habe euch die Bilder davon mal mitgebracht. Also hier sind die ersten drei, die dabei rauskamen. Das erste, es steht eine Person schützend vor so einer Menschenmenge. Diese Person ist gerade dabei, dieser Schlange den Kopf zu zertreten. Das ist das erste Bild. Das zweite, da schaut ein Mann in den Sternenhimmel. Und auch da ist in den Sternen so die Umrisse einer Figur. Und dann noch das letzte, und da ist jetzt am meisten drauf, da ist ein König oder sind mehrere Könige, und der reicht sein Zepter immer weiter, so an die nächste Generation. Da ist dann noch ein Löwe dazwischen und ein Esel. Und auch da wieder die Umrisse von einer Person, die auch ein Zepter in der Hand hat. Und das alles, diese drei Bilder, sind ja auch auf den Bildern drauf, diese Bibelverse. Diese Bilder sind quasi grafisch umgesetzt, diese Bibelverse. Und zwar diese Bibelverse, wo Gott ankündigt, dass einer kommen wird, und der da kommen wird, wird durch und durch Gutes bringen. Ein Heilsbringer. Ein Messias. Und diese drei Bibelstellen, die stehen alle im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel. Und dieses erste Buch, das hatten wir ja zum Großteil das ganze letzte Jahr über, in dieser Predigtreihe über die Erzväter. Über Abraham, die Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob und seine Söhne. Das sind die Erzväter, die Väter des Glaubens. Und wir sind jetzt quasi fertig mit dieser Predigtreihe, aber noch nicht so ganz. Denn wir gehen jetzt nochmal mit den Erzvätern sozusagen in die Adventszeit. Weil auch die Erzväter auf diesen Messias gehofft haben und darauf gehofft haben, dass er ihnen durch und durch Gutes bringt. Das war die Hoffnung der Erzväter. Und die Frage ist, gehst auch du so richtig mit dem Messias in diese Adventszeit? Was hat es mit diesen Bibelstellen auf sich und was sagen sie auch uns über diesen Messias? Darum soll es heute gehen, um die ersten Verheißungen Gottes eines heilbringenden Messias. Und das erste Mal, wo er angekündigt wird, das ist wirklich ganz am Anfang. Und da haben wir eben dieses erste Bild mit diesem Mensch, mit dieser Person, der die Schlange den Kopf zertritt. Und da sehen wir, der Messias wird das Böse besiegen. Das ist unser erster Punkt. Der Messias wird das Böse besiegen. Denn Gott hatte eine perfekte Welt erschaffen. Alles war sehr gut. Und dann hat er den Menschen dort hineingesetzt. Er sollte Gottes Stellvertreter auf der Erde sein. Und der Mensch, er war verantwortlich vor Gott für alles, was er tat. Und damals war eben noch alles sehr gut, die perfekte Harmonie zwischen Gott und den Menschen und auch unter den Menschen und überhaupt in der ganzen Schöpfung. Alles war sehr gut, perfekt und die beste Harmonie in der ganzen Schöpfung. Bis zu diesem einen Tag, als Adam und Eva sich entschieden haben, Gott ungehorsam zu sein, dieser Quelle des Lebens und der Quelle allen Gutes, sie waren ihm ungehorsam. Der Teufel, die Schlange, verführte sie dazu. Aber sie, die Menschen, haben die Sünde getan. Und mit der Sünde verletzten sie Gottes perfekte Schöpfung. Seine vollkommene und seine heilige Ordnung wurde zerstört. Er wurde seiner Ehre beraubt, was das Größte in dieser perfekten Ordnung ist. Dass er die Ehre bekommt, das wurde zerstört. Unheil kam in die Welt. Und damit begannen gewaltige Probleme und Schwierigkeiten für uns Menschen und generell in der Schöpfung. Und das Hauptproblem bei all dem ist eben, wir Menschen haben seitdem ein dauerhaft gestörtes Verhältnis zu Gott und keine Beziehung zu ihm. Es ist richtig, wenn er uns als Menschen verurteilt, weil Böses muss bestraft werden. Und dann lesen wir aber genau in dieser Situation, wie Gott sich trotzdem aus Liebe und Gnade dem Menschen zuwendet. Und dann kündigt er auch der Schlange, dem Teufel, Folgendes an. Und Adam und Eva hören zu, was Gott der Schlange sagt. 1. Mose 3, Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das sagt Gott zu der Schlange. Was haben wir hier in dieser Stelle? Wir haben hier, dass Gott ankündigt, dass es einen Kampf gibt zwischen dem Nachkommen der Frau und dem Nachkommen der Schlange. Und dass der Nachkomme der Frau über die Schlange triumphieren wird. Er wird ihr den Kopf zertreten. Und wenn man einer Schlange den Kopf zertritt, dann ist sie tot. Die Schlange im Gegenzug, sie wird es auch noch schaffen, ihm in die Ferse zu beißen. Also ihn irgendwie verwunden, vielleicht Gift initiieren, aber sie wird ihn damit nicht dauerhaft töten. Und damit sagt Gott, es wird einer kommen, der wird das Böse auf eine grundsätzliche Art beseitigen. Also da wird einer kommen, der wird für die Menschen stellvertretend wieder gut machen, was sie falsch gemacht haben. Er, der da kommen wird, er wird dem Wiedergöttlichen keinen Raum geben. Er wird die Lügen des Teufels nicht an sich ranlassen, wie es die Menschen getan haben, sondern er wird der Schlange, den Teufel, zunichte machen und nicht auf das hören, was er sagt oder nicht gegen Gott handeln. Und damit wird er wieder gut machen, was wir Menschen falsch gemacht haben. Gott kündigt an, dass da einer kommen wird, der das Hauptproblem angehen wird. Er wird die Ursache dieses ganzen Unheils beseitigen. Und er wird uns vor Gott wieder ins rechte Licht rücken, unsere Sünde wieder gut machen, Frieden schenken zwischen Gott und Mensch, weil das Hauptproblem ist. Und diese Person, die ist der Heilsbringer Gottes, den Gott ankündigt, dass er kommen wird. Und über ihn wird im Laufe der biblischen Geschichte dann immer mehr gesagt. Und irgendwann wird diese Person dann auch als Messias bezeichnet. Es gibt nicht viele Stellen, die ihn so bezeichnen, aber dieses Wort Messias ist meiner Meinung nach bis heute das beste und klarste Wort, um zu sagen, um was es hier geht. Um den Messias, um den Gott angekündigt hat, dass er kommen wird und Heil bringen wird, Gutes bringen wird, dass er irgendwie diese schlechten Folgen des Sündenfalls wieder aufheben wird. Und das war die Hoffnung der allerersten Menschen und ist die Hoffnung von uns Menschen generell. Und dann ging es danach weiter. Kinder kamen, Kinder wurden älter und haben auch wieder Kinder bekommen. Irgendwann sind die Älteren gestorben, eine Generation kommt nach der anderen. Und vermutlich werden Adam und Eva die Sachen, die sie hier erlebt haben und die sie auch gehört haben, auch noch weitergegeben haben. Aber irgendwann gab es mal Nachkommen, die das nicht mehr geglaubt haben, was hier passiert ist. Oder die es nicht mehr weitergegeben haben. Das Wissen ging bei manchen verloren. Von anderen Nachkommen wurde es aber noch lebendig weitergegeben. Und bei denen, die es weitergegeben haben, da wurde dann auch mal wieder ein Kind geboren. Und bei jedem Kind konnte man sich ja fragen, okay, ist dieses Kind jetzt der eine? Und dann wurde da auch mal wieder ein Kind geboren. Und jetzt schaut mal, was man sich da von diesem Kind erhoffte. 1. Mose 5, Vers 29. Und er, also der Papa von diesem Kind, gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Also er hatte die Hoffnung, vielleicht wird dieser eine uns helfen, er wird uns trösten. Vielleicht wird er irgendwie machen, dass unser Leben doch nicht mehr so schwer ist. Und dann sehen wir hier, bei den Leuten war diese Hoffnung auf einen Messias wirklich da. Die, die glaubten, wussten, jeder Nachkomme kann möglicherweise dieser eine sein. Und sie wussten auch, mit dem, was Gott gesagt hat, damit ist nicht nur gemeint, dass die Schlange getötet wird. Nein, sondern eben auch, dass es uns dadurch besser geht. Dass der Sündenfall eben irgendwie wieder rückgängig gemacht wird. Und diese schlechten Auswirkungen von schwieriger Arbeit, dass das irgendwie wieder rückgängig gemacht wird. Dass das nicht mehr da ist. Auch andere schlechten Auswirkungen, auch wenn das eine nur hier erwähnt wird. Sondern die Hoffnung war, dass mit diesem Töten der Schlange eben es wieder so ist wie am Anfang. Als die Welt noch nicht unter dem Gericht Gottes stand, sondern Harmonie und Frieden da ist. Letztlich hoffte man, unsere Schuld wird vergeben werden, weil die uns trennt von Gott und unsere Schuld das ist, was durch diese Schlange kam und wodurch all dieses Unheil kam. Es wird einer kommen, der uns aus diesem ganzen Schlamassel wieder rausholen wird. Und das ist so ähnlich, wie es ein Freund von mir mal erzählt hat, wie es bei ihm war. Also er war so zwischen 10 und 12 Jahre alt und in dieser Zeit hatte er einen besten Freund, mit dem er immer sehr viel unternommen hat. Und die beiden, die haben oft auch Dummheiten zusammen angestellt, haben irgendwelche Sachen angestellt. Was genau, das hat er mir nicht erzählt, aber sie haben Sachen angestellt. Und dann hat mein Freund mir später erzählt, sein bester Freund damals, das war für ihn wirklich ein Held. Immer wenn sie was Dummes angestellt haben und sie dann Ärger bekommen haben oder ihnen eine Strafe gedroht hat, da hat er sie wieder rausgeholt. Er ist immer eingetreten und hat dafür gesorgt, dass sie dann doch wieder glimpflich davonkommen. Mein Freund hat gesagt, er selbst hätte das nie geschafft oder sich das auch nicht getraut, aber sein bester Freund irgendwie schon. Er war sein Held, der ihn immer wieder rausgeholt hat. So ähnlich ist das bei dem Messias auch. Wir stecken in Schlamasseln und wir kommen da nicht selbst wieder raus. Wir sind Teil der Menschheit, die getrennt von Gott lebt. Und eigentlich droht uns gerechterweise Strafe. Die Bibel sagt, in Adam haben wir alle gesündigt. In Adam sind wir sozusagen alle vertreten. Und auch wenn wir persönlich dort gewesen wären, wir hätten es auch nicht anders gemacht. Wir haben uns alle zusammen in diese Situation gebracht, dass wir den Zorn Gottes gerechterweise verdienen. Wir haben seine Ehre verletzt. Wir haben seine perfekte und vollkommene Schöpfung, diesen heilen Ort, zu einem Ort des Unheils gemacht. Und wir handeln immer wieder so, handeln gegen ihn und seine Absichten und machen damit die Situation letztlich immer nur noch schlimmer. Und die Frage ist, hast du jemanden, der dich da wieder rausholt? Kennst du jemanden, der die schlechten Auswirkungen davon wieder rückgängig macht? Oder macht, dass es nicht so schlimm endet, dass am Ende doch Heil da ist? Kennst du so jemanden? Und wenn nicht, was willst du tun? Wir brauchen einen, der uns vor Gott wieder ins richtige Licht rückt, unsere Schuld bezahlt und das Böse für immer besiegt. Dieser Messias, der Heilsbringer, den Gott angekündigt hat, der ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung, wieder Frieden mit Gott zu haben, Harmonie zu haben und zu erleben, dass Gott uns segnen möchte, wie er es am Anfang schon vorhatte. Was machst du, wenn du mit deiner Sünde und dem Bösen nicht zurechtkommst? Was machst du dann? Ohne den Messias wird die Sünde und das Böse Teil unseres Lebens bleiben, Teil deines Lebens bleiben. Und ohne ihn würden diese Sachen in dieser Welt Bestand haben und gäbe es keine Aussicht darauf, dass es mal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, in denen wieder alles gut sein wird. Dieser eine ist die Hoffnung der Menschheit. Lass ihn deine Hoffnung sein. Grundsätzlich und auch immer wieder, wenn du mit Sünde zu kämpfen hast, er kann dich da rausholen. Er vergibt Schuld und er befreit auch von der Macht der Sünde, dass du nicht sündigen musst, dass du Gott ehren kannst und im Frieden mit ihm leben kannst und Gutes tun kannst, dazu beitragen kannst, dass sein Wille geschieht. Ohne den Messias schaffst du es nicht. Und dann tritt Gottes Handeln, hier nachdem das mit Adam und Eva war und mit Noah, dann tritt Gottes Handeln ein paar Kapitel weiter mit seiner Welt in die nächste Phase ein. Er wendet sich einer Familie besonders zu und da wird weiter klar werden, inwiefern der Messias Segen bringen wird. Und das ist unser zweiter Punkt, der Messias wird Segen bringen. Und da geht es um dieses Bild, wo Abraham in den Himmel schaut und auch er sieht einen Messias. Also der zweite Punkt, der Messias wird Segen bringen. Und da ist es eben so, in diesem ersten Buch Mose, da geht es bis Kapitel 11 immer um die ganze Menschheit. Und das ändert sich dann ab 1. Mose 12. Gott hört jetzt nicht auf, die ganze Menschheit im Blick zu haben, er handelt jetzt vor allem mit Einzelnen. Also es geht ihm immer noch um alle, aber er wählt sich eine Familie besonders aus, um alle anderen durch sie zu erreichen. Und deshalb lesen wir dort am Anfang von Kapitel 12 Folgendes. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Ab hier beginnt Gottes Geschichte mit den Erzvätern, mit den Vätern des Glaubens. Und das hatten wir ja, wie gesagt, das ganze letzte Jahr über diese Predigtreihe über die Erzväter. Und letztendlich stecken da ganz viele Sachen, die wir das ganze Jahr über hatten und bei den Erzvätern gesehen haben, die stecken schon in diesen drei Versen hier drin. Das ist die Frage, okay, was sind diese Kerndinge, die wir schon hier sehen und dann immer wieder in der Geschichte vorkommen. Das erste ist, Gott segnet Abraham und seine Familie. Er ist bei ihnen. Er sagt ihnen das zu und verspricht es ihnen, sie zu segnen, bei ihnen zu sein. Und er geht einen Bund mit ihnen ein. Und es ist klar, auch wenn sie versagen, Gott steht zu ihnen. Gott kommt mit ihnen an sein Ziel. Er hat entschieden, gnädig mit ihnen zu sein, und dann ist er mit ihnen gnädig. Das Zweite, was wir hier sehen und auch in der Geschichte immer wieder sehen, Abraham und seine Familie, sie sind herausgefordert, Gott zu vertrauen, ihm auch Unmögliches zuzutrauen. Sie sind die, an denen wir sehen, was es heißt, zu glauben und zu vertrauen. Sie sind eine Gemeinschaft des Glaubens, der Anfang des Volkes, das im Vertrauen auf Gott lebt. Und wo wir sehen können, was das auch für uns bedeutet, wie auch wir im Vertrauen leben sollen. Und das Dritte, was wir hier sehen, ist, sie haben eine Mission. Sie sollen Segensvermittler sein. Gott segnet sie und er setzt sie zum Segen auch für andere. Und dabei sollen sie vor allem Zeugen für Gott sein, dass andere ihn auch kennenlernen, weil ihn zu kennen der größte Segen ist. Und dieses Zeugesein, das sollen sie tun, immer mit seinem Schutz, mit seiner Gnade und indem sie ihm gehorchen. So können sie zeigen, wie er ist. Und dann ist die Frage, wo taucht da jetzt der Messias auf? Und dann haben wir ja in Vers 3 diese Aussage, Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Also in dir, Abraham, und mit dir, da wird der Segen Gottes auch zu anderen Völkern auf der ganzen Welt kommen. Gott wird das durch dich tun. Und diese Aussage, die kommt auch später nochmal vor und wird da jetzt aber erweitert. In Kapitel 22, da heißt es in Vers 18, und in deinem Nachkommen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also jetzt sagt Gott das nicht mehr, dass in Abraham das ist oder nicht mehr nur in Abraham, sondern in seinem Nachkommen wird Gott globalen Segen schenken. Und dann kommen Isaak und Jakob, Abrahams Sohn und Abrahams Enkel. Und die Frage ist, sind sie diese Nachkommen? Ganz ähnlich wie es bei Adam und Eva auch war. Wann kommt der verheißene Nachkomme? So ist das hier auch. Okay, sind die jetzt dieser Nachkommen, durch den Segen kommt? Was auch anknüpft an Adam und Eva? Die Antwort ist, jein, nur zum Teil. Weil ihnen wird genau das Gleiche gesagt. Schaut mal, in 1. Mose 26, Vers 4, da sagt Gott jetzt zu Isaak, und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen all diese Länder geben, die Länder Kanaans. Und jetzt, und mit deinem Nachkommen oder in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also genauso wie bei Abraham. Du wirst viele Nachkommen haben und du wirst dieses Land bekommen und durch deinen Nachkommen werden alle Nationen Segen erfahren. Auch ihm wird das Gleiche gesagt. Ein Stück weit in dir, aber letztendlich in deinem Nachkommen. Es geht weiter. Und das Gleiche dann auch bei Jakob wieder, dem Sohn von Isaak und dem Enkel von Abraham, zwei Kapitel später. 1. Mose 28, Vers 14, auch wieder erst Verheißung von Nachkommen und Land. Und dann, und in dir, das Erste und das Zweite, und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Also die Verheißung geht weiter. Sie gehören mit dazu, aber die komplette, die vollständige Erfüllung steht noch aus. Der Segen ist offensichtlich noch nicht da, sondern er weist in die Zukunft. Und das, was ihnen zugesagt wird, das ist eben nicht nur irdischer Segen, sondern es ist vor allem dieser besondere Segen, mit Gott in Beziehung stehen zu dürfen. Es geht hier vor allem nicht um das Land und Nachkommen, das bekommen sie auch zugesagt, weil Gott freundlich ist und sie segnen möchte, aber es geht hier vor allem um geistlichen Segen, um den eigentlichen Segen, diesen Segen lernen zu dürfen, mit Gott in Beziehung zu leben. Lernen zu dürfen, Gott zu vertrauen. Wir sehen das oft nicht so als den Segen. Aber es ist ein so viel größerer Segen, das zu erleben, mit Gott in einer Beziehung zu sein und zu erleben, dass Gott so unfassbar gnädig ist. Es ist so viel größerer Segen, als allen irdischen Wohlstand zu haben. Und das lernten auch die Erzväter. Und auch damit weisen sie auf den Messias hin, auf den sie letztlich warten. Weil an ihm hängt dieser geistliche Segen. Er wird das vollständig bringen, was Gott verheißen hat. Erst mit dem Messias wird man so richtig erleben, was es heißt, von Gott begnadigt zu werden. Und erst mit dem Messias wird man so richtig erleben, wie herrlich es ist, mit Gott in einer Beziehung zu leben. Und das suchten und danach sehnten sich auch die Erzväter nach diesem Messias. Und auch die anderen Segnungen sind uns nur durch den Messias für die Ewigkeit garantiert. Weil wer stirbt, ohne an ihn zu glauben, der bleibt getrennt von Gott, dem Geber aller guten Gaben. Aber wer sich nach diesem Heilsbringer und nach seiner Erlösung sehnt, wie die Erzväter, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das war auch ihre Hoffnung. Sie konnten getrost sterben, weil sie wussten, Gottes Gnade geht weiter. Und Gottes Gnade ist auch stärker sogar als der Tod und wird auch dann noch da sein für uns. Und dann ist es so, letztlich ist der Messias der Grund, warum Gott Israel und auch uns erwählt hat. Israel soll zwischen Gott und der Menschheit vermitteln. Sie sollten zeigen, was es heißt, Gott zu vertrauen und was es heißt, dass er rettet und dass er genug ist. Aber diese vollkommene Vermittlung zwischen Gott und Menschheit konnte nur durch den Messias erfüllt werden. Er ist die Hoffnung, die auch Israel hatte, zu haben sollte und letztlich die Hoffnung der ganzen Welt. Und dann ist das ähnlich wie die Figur des Aragorn aus dem Herrn der Ringe. In dieser fiktiven Welt, Mittelerde und dieser Geschichte Herr der Ringe, da ist Aragorn aus einem alten Königsgeschlecht. Dieses Königsgeschlecht kennt kaum noch einer. Er selbst lebt als einfacher Waldläufer, obwohl er theoretisch eigentlich der König ist. Kaum einer kennt ihn und er widmet sich auch anderen Sachen. Erstmal. Und die Welt dort, Mittelerde, ist am Toben. Das Böse erhebt sich, wird immer stärker. Und eigentlich bräuchte es dort jetzt wieder dieses alte und tugendhafte Adelsgeschlecht. Endlich wieder ein König auf dem Thron, der die Fähigkeiten und die Stärke hat, sich dem Bösen entgegenzustellen. Die Hoffnungen ruhen auf dieser Linie und vor allem auf diesem einen Nachkommen, dass er Heil bringt für alle Völker Mittelerdes. Ähnlich ist das auch hier. Es gibt diese besondere Familie, bei der Gott verheißen hat, Segen durch sie zu schenken. Und dann musste die Welt warten, bis endlich der eine aus dieser Linie kommt und er Segen bringt zu allen Völkern der Welt. Und dann können wir Folgendes daraus mitnehmen, wie auch wir zu dieser Sache stehen sollten. Schätze Israel nicht zu gering und schätze auch deine Berufung, Kind Gottes zu sein, nicht zu gering. Israel, sie sind unsere Vorfahren im Glauben. Aus ihnen kommt der Messias. Wir brauchen ihre Geschichte. Wir brauchen sie, weil dort der Messias herkommt. Und auch deine Geschichte, von ihm berufen zu sein, gehört dazu und ist was Besonderes, weil er was damit vorhat. Und dann ist es aber auch so, schätze Israel und schätze auch dich selbst nicht zu hoch. Es geht bei ihnen Und es geht auch bei deiner Berufung nicht um sie und um dich selbst, sondern um Gott, um den Messias, um sein Handeln und Retten. Gott hat sie nicht um ihrer selbst willen erwählt. Gott hat auch uns nicht um unserer selbst willen erwählt, sondern aus Gnade und mit dem höheren Ziel, durch den Messias Segen zu schenken und durch unser Zeugen vom Messias Segen zu schenken. Er allein bringt Gott die Ehre und uns den Segen. Ihn sollen wir bewundern und ihn verehren, ihn allein. Er ist der Messias Gottes, er führt den Plan Gottes aus, aber wir dürfen daran teilhaben. Also Gott handelt in dieser Zeit mit den Erzvätern und er handelt mit ihnen immer mit dem Blick in die Zukunft. Gottes Handeln geht über ihren Tod hinaus. Und dann stirbt Abraham, stirbt Isaak und auch Jakob stirbt, ganz am Ende vom ersten Buch Mose. Und da liest man dann aber von den 12 Söhnen Jakobs, den 12 Stämmen Israels, woraus das Volk Israel eben entstanden ist. Das hatten wir die letzten Woche schon, diese 12 Brüder, ihr Miteinander. Sie zusammen sind das Volk der Verheißung. Und die Frage ist, wie geht es auch da jetzt weiter mit dem Messias? Und da finden wir einen weiteren letzten Hinweis ganz am Ende des Buches in 1. Mose 49. Und da sehen wir, der Messias wird ein guter Herrscher sein. Und das ist das letzte Bild, wo ja viele Details mit drin sind. Und dieses Bild oder dieser Vers, der da vorkommt, ist aus dieser Rede, die wir auch das letzte Mal schon hatten. Diese Rede, wo Jakob seine Söhne segnet. Er gibt ihnen Worte der Verheißung für die Zukunft mit. Er redet nicht aus sich heraus, sondern seine Worte sind ein Zusammenspiel von ihm und dem Geist Gottes. Er geht die Söhne durch, einen nach dem anderen. Die ersten drei, die haben sich wegen schwerer Sünde disqualifiziert. Und dann kommt er zum vierten. Der hatte auch mal schwer gesündigt, aber er hat auch sehr schnell dann ehrlich Buße getan und sich massiv geändert. Und über ihn heißt es dann in Vers 8 bis 12 von Kapitel 49. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die edle Rebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Ist auch wieder ein bisschen rätselhaft, wie wir es auch bei den anderen Söhnen schon gesehen haben. In Vers 8 haben wir auf jeden Fall, okay, Juda wird in gewisser Weise herausgehoben unter seinen Brüdern. Er war nicht Jakobs Liebling wie Josef und Benjamin, sondern Gott bestimmt ihn, diese Rolle einzunehmen. Und das auch nicht irgendwie, weil er so toll ist und ich würde sagen, auch nur begrenzt, weil er richtig gehandelt hat, sondern auch das letztendlich, dass er herausgehoben wird, weil Gott aus freien Stücken gnädig mit ihm ist. Er hat es nicht verdient. Gott macht das so. Und dann ist besonders rätselhaft und spannend diese Aussage in Vers 10. Da wird gesagt, okay, das Zepter wird nicht von Juda weichen, also der Stamm Juda wird Herrscher bleiben, und dann bis dass der Schilo kommt. Was ist dieser Schilo? Bei diesem Wort Schilo, da weiß keiner so richtig, was das bedeutet, wie man das übersetzen kann. Also man weiß nicht, wie man es übersetzt und auch was es bedeutet, weiß man nicht so richtig. Es gibt verschiedene Erklärungen, um was es dabei geht, aber so 100% weiß man es nicht. So gut wie einig ist man sich darüber. Auch nicht ganz, aber es ist die überwiegende Mehrheit. So gut wie einig ist man sich darüber, dass hier eben auch der Messias verheißen wird. Manche würden auch sagen, nee, hier geht es auch erstmal nur um den späteren König David. Weil 1000 Jahre, nachdem das hier gesagt wurde, da kommt dann tatsächlich aus dem Stamm Juda der erste große König in Israel, wird eingesetzt, David. Und seine Nachkommen bleiben auch immer Könige im Südreich. Aber es heißt hier ja, der da kommt, ihm gehört der Gehorsam der Völker. Also der Völker generell, der Völker weltweit. Und das ist mehr als nur das, was bei David da war. Es ist der Messias, der zum Segen für alle Völker kommt und dem auch Menschen aus allen Völkern gehorchen. Es ist die Herrschaft des Messias, die hier angekündigt wird. Und seine Herrschaft wird dann auch noch weiter ausgeführt. Es wird beschrieben, was er alles mit sich bringt, in Vers 11 und 12. Er als Herrscher hat so viel Weintrauben, dass er darin sogar seine Kleidung waschen kann. Und auch mehr als genug Milch hat er. Und das ist beides, sind Bilder für Segen und Wohlstand. Das bringt er in vollkommenem Maß. Er bringt es, wenn er auch vollkommen herrschen wird, was jetzt noch nicht ist, aber mal sein wird, wenn er wiederkommt. Da bringt er wieder diesen Schöpfungssegen, das, was Gott grundsätzlich geschaffen hat, auch in dieser Welt und was er uns geben möchte. Und damals waren diese Bilder noch eindrücklicher als für uns heute, weil es eine Agrargesellschaft damals war. Aber es geht darum, dass wenn er wirklich herrschen wird in der Ewigkeit, dass dann alles blühen wird, wachsen wird und gedeihen wird. Die Wirtschaft, unsere Arbeit, die Beziehung, dass das alles wieder durch und durch erfüllend ist und Sinn ergibt und zum Guten beitragen wird und nicht erschwert ist. Es wird Wohlstand und Frieden geben überall, wohin man hinschaut. Er bringt das als Herrscher. Er besitzt diese Sachen, er hat sie geschaffen. Und wenn er herrscht, bedeutet das, dass er es auch teilen wird. Er wird es teilen mit denen, die ihm gehorchen. Die anderen wollten ja nicht, dass er herrscht und bestimmt, und dann können sie auch seinen Segen nicht erfahren. Mit ihm ist die Möglichkeit da, wieder so zu leben, wie es Gott von Anfang an gewollt hat. Friedlich und harmonisch mit ihm und miteinander. Der Messias bietet an, auf dem Thron deines Lebens zu sitzen. Aber wer ihm nicht gehorcht in diesem Leben, wer eigene Wege geht, der geht verloren für die Ewigkeit bei Gott. Und dann sind das alles hier Erinnerungen und Anspielungen an Eden, an den perfekten Zustand der Schöpfung. Und der Ausblick ist eben der, dass wieder so ein gutes Königreich da sein wird. Und es eine gute Regentschaft gibt, wo es wieder so sein wird, wie es in der direkten Gegenwart Gottes ist. Und auch das ist eben mehr, als David als König gebracht hat. Diese Stelle hat sich maximal teilweise in David erfüllt, weil er eben der erste König aus Juda war. Aber auch er ist nur ein weiterer Zeuge für die messianische Herrschaft, die hier angekündigt wird. Und dann war das für die Israeliten und die Juden zunehmend die Frage, wer ist dieser Messias und wann kommt er und wann fängt er an zu regieren? Die Propheten sagten noch einiges mehr zu ihm, und bei jedem Kind, das geboren wird, und jedes Kind, das ein Nachkomme Judas war und ein Sohn Davids, hat man sich gefragt, ist er jetzt der eine? Und dann irgendwann kommt in einem Stall ein kleiner Junge zur Welt. Ein Stall in Bethlehem in der Stadt Davids. Und als ein Nachkomme Davids aus dem Stamm Juda. Und seine Geburt wird unmittelbar davor extra nochmal angekündigt. Der Engel Gabriel sagt zu seiner Mutter in Lukas 1, Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Mit ihm beginnt sich jetzt teilweise das zu erfüllen, was Gott verheißen hat, mit diesem kleinen Baby. Und dann wächst dieser Junge heran, wird größer. Irgendwann fängt er an, öffentlich aufzutreten. Und er wird so vielen Leuten zum Segen. Er heilt sie, er tut ihnen Gutes und er kündigt an, die Herrschaft Gottes ist nahe. Ändert euer Leben und kehrt um zu Gott. Und er widersteht dem Teufel. Er hört nicht auf ihn, bis er schließlich unschuldig am Kreuz stirbt. Und er hatte gesagt, ich werde sterben. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es, ich gebe mein Leben hin als Lösegeld für viele. Ich sterbe für euch Menschen. Ich sterbe, um wieder gut zu machen, was sie falsch gemacht haben. Gott bestraft die Sünde und er hat Jesus an unserer Stelle dafür bestraft. Die Schlange hat ihm in die Ferse gebissen. Er starb. Aber nach 3 Tagen steht er von den Toten auf, um das Böse und die Sünde ein für alle Mal zu besiegen. Gott bestätigt Jesus als Heilsbringer und als Herrscher, indem er ihn von den Toten auferweckt. Und die Frage ist, lässt du ihn herrschen? Lässt du dir von ihm Heil bringen? Wenn du ihn herrschen lässt, kannst du schon jetzt geistlichen Segen erleben. Du kannst mit seiner Kraft Sünde unter die Füße bekommen. Du darfst lernen, was es heißt, dass er bei dir ist, dich liebt. Du darfst lernen, was es heißt, ihm zu vertrauen. Und wenn du ihn herrschen lässt, wirst du in der Ewigkeit auch großen weiteren Segen erleben, weil seine Gnade über den Tod hinausgeht. Und du erleben wirst, was es heißt, wenn er uneingeschränkt herrscht und uneingeschränkt Segen fließen lässt. Deshalb die Frage, wer ist der Messias für dich? Wer ist Jesus für dich? Gehst du mit ihm so richtig in diese Adventszeit? Er ist der, den Gott uns gegeben hat, dass wir an ihn glauben. Dass wir glauben, dass durch ihn Rettung kommt. Dass wir uns an ihn wenden können, wenn wir mit diesem Leben nicht klarkommen. Gott will segnen. Gott will uns vor allem mit der Beziehung zu ihm segnen. Er will uns damit segnen, dass wir ihn ehren dürfen, ihn verherrlichen dürfen und dass wir uns an ihm erfreuen dürfen. Aber dazu müssen wir unsere Schuld vor ihm bekennen. Und glauben, dass er der Messias ist und dass nur er Heil bringt und müssen zulassen, uns von ihm heiligen zu lassen. Deshalb bitte ich dich, setz dein ganzes Vertrauen in ihn. Wenn du schon Kind Gottes bist, dann schau dir an, wie alles auf Jesus hinausläuft. Lerne ihm zuzutrauen, dass er völlig genug für dich ist. Auch wenn Probleme und Schwierigkeiten da sind. Sie sind kein Unfall. Er steht dir darin bei. Und freu dich darüber, dass er dein größtes Problem schon behoben hat. Er hat dir Frieden mit Gott geschenkt. Und er wird dich teilhaben lassen an der ewigen Gemeinschaft mit diesem herrlichen Gott, wenn er wieder diese paradiesischen Zustände bringen wird. Freu dich darauf. Freu dich über ihn und zeig anderen, was Jesus dir bedeutet. Zeig es, indem du mit ihm zufriedener bist als mit allem anderen. Und wenn du dein Vertrauen noch nicht auf Jesus setzt, bitte ich dich, fang an, dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Schau dir den Plan Gottes an, wie genial da alles zusammenhängt. Ist das nicht beeindruckend? Und kannst du sehen, wie da Gottes Liebe und seine Macht dahinter steht? Wie er die Sachen angekündigt hat und geführt hat und er einen Plan hat und ihn ausgeführt hat mit Macht und mit Liebe. Du verpasst was, wenn du dein Vertrauen nicht auf Jesus setzt. Er ist der, den Gott uns allen zum Heilsbringer gegeben hat. Gott hat ihn auch dir als Messias, als König und als Heilsbringer vorgesetzt. Er hat ihn auch dir geschenkt. Zu Weihnachten. Wäre das nicht wunderbar, wenn du dieses Weihnachten so richtig feiern könntest mit deinem Messias? mit deinem Schöpfer, der sich aus Liebe zu dir hingegeben hat. Amen. Und dann spreche ich uns noch den Segen unseres Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und nehmt noch einmal Platz und dann gibt es ein Postludium und dann Kaffee und Kekse.